Ihr Lieben, wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Heute hatte ich so gedacht, oh, das wird aber übersichtlich sein. Und dachte mir so, vielleicht sollten wir es doch ändern, dass wir schreiben, als unser Gottesdienst beginnt ab 18 Uhr. Aber ihr seid da und es ist schön. Ja, wir haben heute ein spannendes Thema. Letzte Woche ging es um Prophetie. Das ist auch, denke ich, was wir vielleicht viel zu wenig in unserem Leben, in unseren Gemeinden haben und erleben. Und wenn ich dann so an die prophetische Dinge denke, die mich oder geprägt haben, dann merke ich manchmal, das liegt echt auch schon ein paar Tage zurück. Und ich hatte dann letzten Sonntag die besondere Erfahrung gemacht. Ich habe letzten Sonntag über Prophetie auch in Dieburg gepredigt. Und dann hatte ich danach gesagt, ey, wer jetzt echt Gebet wünscht, der soll nach vorne kommen, der soll für sich Gebet in Anspruch nehmen. Und ich habe dann für eine Frau gebetet und danach kam sie auf mich zu und sagte, David, du hast über mein Leben Dinge ausgesprochen, die kannst du gar nicht wissen, aber die haben voll zugetroffen. Ich dachte mir manchmal, es fühlt sich an, wie auf dem Eis zu laufen. So, wer bin ich? Wieso sollte ich wissen, was sie bewegt? Und gleichzeitig hat es mich geärgert, dass ich letzten Samstag bei uns nicht Gebet angeboten habe und denke, ja, das sollte man noch viel mehr auch immer wieder in Aktion bringen, was wir hören, dass wir darauf reagieren. Wisst ihr, es ist nämlich so, du kannst 1000 Predigten hören, aber wenn sich daraus für dich nichts verändert, dann hätte man dich auch vor eine Wand setzen können oder vor ProSieben oder vor egal was und nichts würde passieren. Heute geht es um das Sprachenreden, Sprachengebet oder Zungenreden. Ich weiß nicht, was das in dir auslöst, ob da auch das so ungefähr an Gedanken, an Kopfsalat rauskommt oder Wortsalat, Buchstabensalat. Ich habe nur gedacht, Sprache ist ja so begrenzt und so zu differenzieren. Sprache, also die Ladina ist heute zum ersten Mal in Hochdeutsch zu hören für uns in Anmoderation. Dann dachte mir, wahrscheinlich wünscht ihr euch auch, dass ich mal auf Hochdeutsch predigen würde. Das schaffe ich aber nicht. Und dann ist ja auch nur so, dass ja zum Beispiel in Deutschland hat ja allein auch die Sprache was mit der Tageszeit zu tun. Weil tagsüber, nachmittags sagt man ja der Weizen und das Korn und nachts sagt man oder abends in der Kneipe das Weizen und der Korn. Und woher soll ich wissen, wie sich denn Sprache eigentlich richtig anfühlt? Und ist mit das, was ich sage, ich als Sender, kommt es bei dir als Empfänger an oder wie ich in meiner Ehe manchmal feststelle, wir scheinen zwar die gleiche Sprache zu sprechen, aber sprechen überhaupt nicht dieselbe Sprache. Oder von den Engländern und Amerikanern wird gesagt, das sind zwei Völker, die getrennt sind durch dieselbe Sprache. Ein amerikanisches Englisch und das britische Englisch, das sind Welten dazwischen. Sprache. So vieles drückt sich in Sprache aus. Deutschland ist das Land der Dichter und Denker. Und doch merken wir, wie schnell wir sprachlos sind. An die Grenzen des Beschreibens kommen, an des Empfindens, an das Anliegen und merken, wir sind wie blockiert, jetzt kommt gar nichts mehr raus, obwohl wir doch so viel wissen müssten. In 1. Korinther 12, Vers 6, mit dem sind wir schon in den letzten Wochen immer eingestiegen in unsere Predigten und ich habe jedes Mal eine andere Geistesgabe rausgesucht. Heute geht es um das Sprachengebet und in Vers 10, Teil 2, heißt es, einem anderen ist es gegeben in mancherlei Zungenrede. Einem anderen ist es gegeben in mancherlei Zungenrede. Zuallererst einmal ist es so, und das sollte jetzt für alle, die Sprachengebet an sich noch nie erlebt haben, erstmal durchatmen und sagen, ganz entspannt, es spricht auch nicht jeder in Sprachen. Ganz faktisch. Und daran misst sich kein Wert. Es wurde sicher manchmal in den vergangenen 100 Jahren der Pfingstbewegung auch anders gelehrt und gelebt. Und man musste auf einmal für sich erkennen, Moment mal, wir hängen etwas nicht höher, als es ist. Aber wir wollen auch nicht von der anderen Seite vom Pferd fallen und damit quasi, weil wir vielleicht hier und da auch nicht in Fettnäpfchen treten wollen, es einfach ganz aussparen, ausblenden. Einem anderen ist es gegeben, in mancherlei Sprache zu reden oder einem anderen mancherlei Zungenrede, wie es heißt. Jemand, Thomas Stearns Eliot, sagte, ich liebe dich bis zu den Grenzen der Sprache und darüber hinaus. Und ich weiß, das Thema Sprachengebet, Sprachenreden ist ein umkämpftes Thema. Nicht jeder fühlt sich mit dem Sprachengebet wohl und nicht jeder muss sie unbedingt haben. Sie ist kein Indikat dafür, ob du gerettet bist oder nicht. In 1. Korinther 14, Vers 5 drückt es Paulus eigentlich mit einem Wunsch aus. Und ich muss tatsächlich sagen, ich nehme das eigentlich ernst. Bei vielen Dingen gibt Paulus ja auch Ratschläge. Das sagt er nicht in einem Imperativ, so müsst ihr es machen, sondern ich wünschte. Er sagte zum einen, ich wünschte, ihr würdet alle ledig bleiben, aber wem es nicht geschenkt ist, dann heirate halt. Das ist bei uns gar kein Thema mehr so heutzutage. Und hier sagt er in Vers 5, ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt. Wenn ich von Sprachengebet und von Zungen rede, für mich kommt flüssiger das Sprachenrede, Sprachengebet über den Lippen als es in Zungen reden, meint aber genau das Gleiche. Ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt. Letztes Mal hatte ich die Betonung letzte Woche mehr auf den zweiten Teil gelegt, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet. Und heute bleibe ich bei diesem, ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt. Wisst ihr, das Verrückte ist, es gibt sogar theologische Überzeugungen, dass das Zungenreden etwas spooky und nicht von oben, sondern von unten und vom Teufel sein könnte. Da gab es ganze Denominationen, die sich bekämpft haben. Und eigentlich aus dem Fakt heraus, dass Geschwister des Gnadauer Verbandes aus ihren eigenen Reihen Menschen bekämpft und ausgeschlossen haben, ist mit ein Grund, warum es die Pfingstgemeinden in Deutschland gibt. Die Geschwister wollten keine neue Gemeindebewegung gründen, so ähnlich wie Martin Luther keine neue Kirche gründen wollte. Aber ihm wurde es verwehrt, katholisch bleiben zu dürfen. Und so ähnlich ging es vor 100 Jahren in Deutschland, dass die Leute aus dem Gnadauer Verband und ich heute sind wir an dem Punkt, wo wir sie uns und wir sie als wertvolle Geschwister wieder neu erleben und entdecken. Aber damals wurde bis aufs Blut gekämpft und irgendwelche Leute haben sich zusammengetan, gerottet und haben dann eine Erklärung abgegeben, dass es scheinbar von unten ist. Aber wenn wir uns die Fakten anschauen, erscheint das Sprachenreden im Neuen Testament einmal bei Markus, viermal in der Apostelgeschichte und 21 Mal im Korintherbrief. Und darüber hinaus gibt es noch weitere Andeutungen. Das heißt, ganze 26 Mal beschreibt die Bibel das Sprachengebet. Theologisch ist es so, man geht eigentlich an einen Text heran und sagt, man sollte nicht sich wackelig auf eine Aussage der Bibel stellen und darauf eine Theologie aufbauen. Das macht eigentlich keinen Sinn. Da kannst du wirklich bunte Sekten entwickeln. Finde 2, 3 Belege für deine Aussage und darauf kannst du dann eine Lehraussage treffen. Mich überrascht, obwohl 26 Mal im Neuen Testament über das Sprachengebet gesprochen wird, wir total verunsichert sind, obwohl die Faktenlage relativ eindeutig ist. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, an dem Moment, als ich diese Gabe geschenkt bekommen habe und die Bereitschaft hatte, in Sprachen zu beten. Und ich kann euch sagen, das war nicht, weil irgendein wahnsinnsamerikanischer Prediger, der vielleicht so auf der Bühne rumgetanzt hat und von irgendwer spirit-filled und so und vielleicht seinen Mantel genommen hat und mir den um die Ohren gehauen hat oder ich weiß nicht, was ihr auf YouTube schon mal gesehen habt oder mir in den Bauch geboxt hat oder über mir was weiß ich was gemacht hat. Ich kann euch sagen, wie das bei mir war vor ungefähr 32 Jahren. Ich war 14, 15. Ich saß oder stand im Gottesdienst in unserer kleinen Gemeinde damals, so einem kleinen Kellerraum. Und ich war überraschenderweise neben meiner Mutter gesessen. Das passierte mir wirklich selten. Neben meiner Mama als 14-Jährige im Gottesdienst. Also es gab damals, es war eher peinlich. Heute würde ich mich freuen, neben meiner Mama zu sitzen. Und ich habe das so erlebt, dass obwohl das Thema gar nicht da war, keiner darüber gesprochen hat, im Lobpreis, das Lobpreisteam hat gesungen und mir wurde es auf einmal ganz heiß. Und ich habe wirklich so gespürt, was passiert jetzt hier gerade mit mir? Was ist denn hier eigentlich los? Niemand berührt mich, niemand, das Thema war gar nicht da. Und während ich so diesen Hitzeschub hatte, also ich war ja noch nicht in den Wechseljahren, diesen Hitzeschub hatte, war auf einmal so ein Berührtsein von Gott und ich habe angefangen, und das muss ich ganz ehrlich so sagen, manche denken, da ist man fremdgesteuert, wenn man in Sprachen betet. Irgendwas passiert, jetzt jemand zerrt an deinem Mund herum und macht den auf und zu. Nee. Bei mir war das auf einmal diese innere Freiheit war, jetzt etwas auszusprechen, was sich aussieht, wahrscheinlich wie so ein Buchstabensalat, der da rauskam. Und es hat sich total erstmal seltsam angefühlt und gleichzeitig sehr mit einem tiefen Frieden mich belagernd. Heute möchte ich diese Gnadengabe des Heiligen Geistes nicht mehr missen. Welche Autorität und welcher Friede im Sprachengebet liegt. In 1. Korinther 14, Vers 4 heißt es, wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Es ist, und so möchte ich es ausdrücken, es ist wie das Stärken der eigenen Abwehrkräfte. Und jetzt ist es ja so, in unserem Leben gibt es Dinge, für die wir wissen, was tut uns gut und was tut uns nicht so gut. Also da gehört einmal dazu, wenn du gesund bleiben willst, dann ist gut, wenn du ungefähr 2 bis 3 Liter Wasser trinkst. Wenn du gut und gesund leben willst, wenn du gesunde Abwehrkräfte, dann ist es ein gewisses Pensum von Schlaf. Jeder hat sein anderes Maß, aber so, man sagt irgendwie über den Daumen, 8 Stunden sind nicht verkehrt. Wenn du permanent runterlegst, kann das krankmachend sein. Das heißt, wir kriegen an so vielen Dingen gesagt, wenn du eine Stärkung deines Immunsystems haben willst, dann mach Folgendes. Und dann sind es die Dinge, die einem empfohlen werden. In diesem Fall, sagt Paulus, wenn du innerlich ermutigt, aufgebaut, gestärkt sein möchtest, dann bete in Sprachen. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selber. Und das ist doch schon mal ein interessanter Gedanke. Ich muss nicht warten, bis jemand andere mich ermutigt und mir zuredet, sondern das geschieht, Gottes Geist bewirkt es, während ich in Sprachen bete. Na, drösel ich das noch auf. Ich gebe jetzt schon mal auch den Hinweis und sage, vielleicht haben wir am Ende meiner Predigt noch ein bisschen Zeit und der eine oder andere kann vielleicht von seiner Erfahrung erzählen, wie er das erlebt hat, in Sprachen zu beten oder die Erfüllung im Heiligen Geist erlebt hat, im Sinne von die Freiheit, dann in Sprachen zu beten. Und ich möchte uns heute die verschiedenen Arten, mit euch die verschiedenen Arten von Zungenreden anschauen. Und ich werde heute drei verschiedene Arten von Zungenreden anschauen und werde mit euch feststellen, dass es echt hochinteressant ist und wir es vielleicht noch nie so kategorisiert gesehen haben. Da gibt es zum einen mal die Sprachenrede als Dank zu Gott hin. Sprachenrede als Dank zu Gott. 1. Korinther 14, Vers 15 heißt es: Wie verhalte ich mich nun richtig? Ich will beten, was Gottes Geist mir eingibt, aber ich will beim Beten auch meinen Verstand gebrauchen. Ich will Loblieder singen, die Gottes Geist mir schenkt, aber ebenso will ich beim Singen meinen Verstand einsetzen. In Sprachen zu singen kann als Ausdruck von Dankbarkeit sein. Ich kenne Situationen, in denen eben Worte nicht mehr beschreiben können, was ich gerade empfinde. Manch ein Mann erlebt es, dass er in Situationen im Hirn total blockiert und wie sprachlos ist. Meistens entweder im Konflikt mit seiner Frau oder wenn er überschwänglich verliebt ist in seine Frau. Und ich habe auch gehört, dass Frauen in Sprachlosigkeit geraten können. Zum Beispiel, wenn sie einen Heiratsantrag bekommen und auf einmal wie blockiert sind und nicht mehr wissen, was sie jetzt noch sagen sollen. Und Gott sei Dank reicht es dann, Ja zu sagen. Zwei Buchstaben zusammengesetzt. Also ist es ein interessanter Aspekt zu sagen, wie Paulus es beschreibt, ey, ich will beides. Ich will Gott anbeten mit dem Verstand, ganz klar. Und ich möchte dann aber darüber hinaus das, was der Geist mir eingibt. Und ich kenne Situationen und auch gemeinschaftliche Erfahrungen, wo ich mit meinen Geschwistern in Sprachen gebetet habe, keiner verstand, was war. Und wir merkten, wie es als ein bunter Strauß zur Ehre und zum Lob Gottes gen Himmel geschnürt wurde. Und wo ich dachte, das ist so genial, das hätte ich mit eigenen Worten niemals formulieren können, was sich da auch freisetzt. Dann gibt's zweitens das Sprachengebet als persönliche Fürbitte. In Römer 8, Vers 26 heißt es, der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Das tut mir schon mal gut. Wir Christen, wir kommen in Situationen, wo wir in Schwäche sind. Und das ist auch kein Problem. Manchmal stelle ich fest, dass auch Leute in unserer Gemeinde, ich weiß nicht, ob du das bist, dann sagt, mir geht es halt überhaupt nicht gut. Ich raff mich am besten nicht auf in die Gemeinde, weil dann sieht erstens nur jeder, dass es mir echt bescheiden geht und das brauche ich gerade überhaupt nicht. Und du denkst, daheim geht es dir besser und du kannst dich alleine besser aufrichten als in der Gemeinschaft mit Geschwistern. Da heißt es, der Heilige Geist hilft uns in unsere Schwäche. Und jetzt, denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Das sagt Paulus, nachdem die Jünger doch schon Jesus gefragt haben, wie sollen wir eigentlich beten? Und er mit dem Beispiel des Vaterunsers doch denen ganz klar sagt, wie sie beten sollen. Also wenn es ausreichen würde, das Vaterunser in solchen Sachen runterzurattern, dann hätte ja das Paulus gar nicht nochmal neu beschreiben müssen, zu sagen, der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen, doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Was für eine coole Aussage, was für eine Situation. Das heißt, manchmal ist es so, dass die persönliche Fürbitte in die Richtung gehen kann. Jesus, ich weiß, dass ich in einer Herausforderung, in einer Situation bin und ich weiß noch nicht mal, wie ich beten soll und ich switche und ich bete in Sprachen oder in der Fürbitte für jemand anderen. Immer und immer wieder für dieselben Anliegen zu beten, ohne dass du vielleicht eine Veränderung siehst, kann uns total mürbe machen. Und hier genau kann also die Fürbitte durch das Sprachengebet uns unterstützen. Wenn du in Sprache betest, dann redet der Heilige Geist an deiner Stelle mit Gott, mit Worten, die du selber nicht verstehst. Er kennt und liebt dich und er kennt deine Not, deine Situation und er kennt Gott, den Vater. Wenn wir also in Sprachen bitten, in der Fürbitte, dann spricht der Heilige Geist direkt mit Gott. Er tritt für dich ein und für deine Nöte. Ein interessanter Schlüsselvers ist in Lukas 22, Vers 31. Zu Paulus gewandt sagt Jesus nämlich, Simon, Simon, pass auf, der Satan ist hinter euch her und Gott hat ihm erlaubt. Das ist hochinteressant. Lasst mal nochmal auf der Zunge zergehen. Zu Petrus gewandt sagt Jesus, Simon, Simon, pass auf, also Obacht, jetzt musst hinhören, der Satan ist hinter euch her. Und Gott hat ihm, dem Satan, erlaubt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Und jetzt kommt's, aber ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst, wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, so stärke den Glauben deiner Brüder. Jesus tritt in Fürbitte für Simon ein. Aber wenn wir den Text nochmal genau angucken, dann heißt es, der Satan ist hinter euch her. Und die Frage, wer ist euch? Als ich das erste Mal bewusst gelesen habe, dachte ich mit euch, na ja klar, die Jünger Jesu. Der Satan ist hinter den Petrus und seine 11 weiteren Kompagnons hinterher. Und auf einmal merkte ich, nee, wer ist euch? Hinter uns. Hinter uns, die wir uns Christen nennen, ist der Teufel hinterher und ihm wurde erlaubt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Hey, mich entspannte so sehr, dass jetzt wo der Heilige Geist ausgegossen ist auf die Erde und in jedem Christ lebt, wir das aktivieren können und sagen, ich möchte, dass in unaussprechlichen Seufzen der Heilige Geist für mich beim Vater eintritt, nämlich damit ich erstens den Glauben nicht verliere und zweitens, wenn ich meinen Glauben nicht verliere, später den Glauben der anderen Geschwister noch stärken und sie ermutigen kann. Das ist Gottes Plan für dich und für mich. Manchmal leben wir Christsein so sehr im Selbstzweck. Das ist gar nicht so, sondern es geht darum, dass wir einen Job haben, nämlich für andere zur Ermutigung, zur Stärkung da zu sein. Wir sind nicht hier vom Stamme Nimm, wir sind vom Stamme Gib. Entschuldigung, ich wollte ja nicht rumschreien. Aber meine Stimme hört sich gerade so lustig an, wenn ich sie so... Nee, ich muss sie schon. Entschuldigung. So, jetzt bin ich ganz durcheinander. Hier bin ich. Also, so stärke den Glauben deiner Brüder. Nochmal, 1. Korinther 14, Vers 4. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selber. Es ist gut, wenn wir gestärkt sind. Und jetzt kommen wir zum dritten und auch sehr interessanten Aspekt, nämlich die Sprachenrede zur Überführung. Ich nehme diesen größeren Text aus Apostelgeschichte 2, der Folgendes beschreibt. Es ist der Pfingsttag und da heißt es, und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache zu reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, wie kann das sein, diese Leute stammen doch alle aus Galiläa. Das ist ungefähr so, als hätten die gesagt, das sind doch alles Leute irgendwo aus Südhessen, die einfach ganz seltsam daherbabbeln. Oder Leute aus der Schweiz, die haben alle ihren krassen Akzent, die können gar nicht so multilingual unterwegs sein. Beziehungsweise so sonderlich gebildet sind die nicht. Wahrscheinlich sind es irgendwie Leute von der Alp oder so. Denken von Leuten, ich assoziiere jetzt nochmal. Sie sagen, diese Leute stammen doch aus Galiläa, das ist ja irgendwie nichts Besonderes. Und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Und in Vers 11 heißt es, und wir alle hörten diese Leute in unseren eigenen Sprachen über die Taten Gottes zu reden. Und erstaunt und verwirrt standen sie da, was mag das bedeuten, fragten sie einander. Ich möchte nochmal hier drauf eingehen, Vers 5, ziemlich weit oben. Da heißt es, damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden. Und jetzt müssen wir nicht was differenzieren. Nicht jeder gottesfürchtige Mensch ist ein wiedergeborener Christ, weil später aufgrund dieses Erlebnisses und dieser Frage, was hat das hier zu bedeuten, stellt sich Petrus hin, der noch wenige Tage vorher erlebt hat, dass Jesus zu ihm gesagt hat, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn es denn mal soweit ist, stärke den Glauben deiner Brüder. Der Jesus dreimal verraten hat, bevor der Hahn gekräht hat, der sich wirklich als ein Versager hat fühlen müssen, der eine Begegnung mit Jesus hat, der ihm zuspricht, weide meine Schafe, der eigentlich echt sagen, ich war das Großmaul schlechthin und ich habe versagt, nimmt allen Mut zusammen und zieht eine Predigt ab, ohne Rücksicht auf Verlust, ohne Angst, selber vielleicht festgenommen und ins Gefängnis gesteckt zu werden. Wie ist es in unserem Glauben? Manchmal, ich merke, dass ich, glaube ich, ein richtiger Schisser wäre, wenn ich wüsste, dass Scharfschützen sich positionieren würden und auf Christen Jagd machen, wenn wir uns zu Jesus bekennen. Ich glaube, ich wäre ein richtiger Schisser in einem Land, wo es darum geht, dass sag ja nicht, dass du Christ bist, du könntest lebenslang ins Gefängnis kommen. Und dieser Petrus erlebt auf einmal, dass er gestärkt in seinem Glauben seine erste Predigt hält und er zeigt alles auf. Und er konfrontiert ihn und sagt, und dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, ist der ist der Sohn Gottes, er ist auferstanden und er lebt. Und daraufhin fragen 3000 von diesen gottesfürchtigen Menschen, was müssen wir tun? Und er gibt ihnen zu verstehen, sie sollen sich für Christus entscheiden, umkehren. Und dann heißt es weiter in Apostelgeschichte, dass an diesem Tag sich 3000 Menschen zum Glauben bekehren, zu Jesus bekehren. Und diese 3000, die finden wir ja im Alten Testament auch schon mal. Und vielleicht habt ihr in der Bibellese, seid ihr schon ganz nah dran an dem, wo dieses Erlebnis ja ist, als Mose dem Volk Israel das Gesetz gegeben hatte, mit den Gesetzestafeln zum zweiten Mal runterkam und die ihr goldenes Kalb gemacht haben und wirklich in aller Unart und in aller Freizügigkeit sich wirklich vor Gott versündigt haben, starben auf einen Schlag 3000 Menschen, weil sie sich am Gesetz schuldig gemacht haben und die gerechte Strafe bekommen mussten. Und Gott sagt, das Gesetz bringt den Menschen den Tod, weil sie es nicht halten können. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und jetzt kommt's, da bleiben wir ja nicht stecken, sondern aber Jesus hat das Gesetz erfüllt und durch seinen Geist schreibt der das Gesetz nicht auf steinerne Tafel, sondern auf unsere Herzen schreibt. Und das heißt, dass Gottes Geist uns Leben bringt. Damals durch das Gesetz sind Menschen gestorben, 3000 Leute, als Signal, weil Gott jetzt in unsere Herzen hineinschreibt, durch den Heiligen Geist kommen 3000 Menschen zum Leben. Und das ist der Anfang einer großartigen Rettungsaktion Gottes. Ich las von einem schwedischen Pastor, der in seiner Gemeinde ein regelmäßiges Gebetstreffen abhielt, wo Hunderte von Menschen von überall herkamen. Und eines Abends bat dieser Pastor die Besucher, für die Situation in Israel zu beten. Das könnte auch bei uns passieren, das könnte auch ich initiieren. In der Menge saß ein Palästinenser, der nach der Aufforderung wütend den Saal verließ. In der darauffolgenden Woche kam er aber wieder zu dem Gebetstreffen, dieses Mal aber mit einer Waffe. Er wollte vor blindem Hass den Pastor erschießen. An diesem Abend begann eine Frau vom Lobpreisteam laut Gott zu danken und dann fing sie in Sprachen an zu singen. Und ohne zu wissen, was sie aussprach, flossen aus ihrem Mund arabische Sätze. Und der Palästinenser, der sich gerade auf den Weg nach vorne machte, hörte die Frau in seiner Muttersprache Folgendes sagen: Ich kenne deinen Namen, ich kenne dein Alter, ich kenne deine Familie, ich weiß, aus welchen Verhältnissen du kommst, ich weiß, dass du eine geladene Pistole dabei hast und den Pastor erschießen möchtest. Tue es nicht. Der Mann überführt vom Heiligen Geist, legte seine Pistole vorne am Altar ab. Er kniete sich vor die Frau und fragte: Woher kennst du mich und woher weißt du, was ich vorhatte? Und sie schaute ihn ganz verdutzt an, da sie keine Ahnung hatte, was sie gebetet hatte. An diesem Abend übergab dieser Palästinenser sein Leben Jesus Christus. Niemand musste sterben. Wenn du trotzdem sagst, das mit dem Zungenreden ist irgendwie Unsinn oder nicht für mich so geeignet, dann ist das natürlich die Frage, in welcher Situation. Wärst du die Frau oder die Kinder von diesem Pastor gewesen, hättest du Gott überschwänglich gedankt für dieses Sprachengebet, für diese Überführung in diesem Moment. Solche und ähnliche Geschichten höre ich immer wieder. Und wisst ihr was? Leider viel zu selten. Und wir wären jetzt alle so, dass wir sagen, wenn wir das richtig belegt wüssten, wenn ich da eine Quelle wüsste, wenn ich das jetzt aus eigenem... Ich sag dir Folgendes, ganz ehrlich, das hau jetzt einfach raus. Glaub, du würdest, wenn du zweifelst, dann glaubst du es noch nicht mal, wenn dir jemand das aus eigener Erfahrung sagt. Aber wenn du sagst, es ist im Bereich des Möglichen, dass der großartige Gott so überführen kann, dann reicht dir das auch so zu glauben und zu ergreifen. Und die Frage ist doch, hey, wenn Gott uns das schenkt, wenn es so oft in der Bibel benannt ist, warum ist es denn so vielleicht auch manchmal unterbelichtet oder auch so schwach in unseren Gemeinden ausgeprägt? Bis hin zu all den Streitereien, dürfen wir jetzt in aller Öffentlichkeit in Sprachen beten oder nicht? Was passiert da mit den Leuten? Wir wollen ja niemanden verschrecken, wir möchten ja nicht, dass... Es ist eigentlich alles Gottes Sache. Wie hast du schon mal Sprachengebet erlebt? Ich habe vorhin erzählt, wie ich das für mich erlebt habe. Wir machen jetzt auch nicht ein großes Ding draus, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der uns erzählt, was er schon mal im Sprachengebet erlebt hat. Entweder wie er es empfangen hat, oder, also wie du es empfangen hast, oder vielleicht hast du so eine krasse Geschichte auch schon mal miterlebt von dem, was wir hier gehört haben. Vielleicht ist auch weniger spektakulär. Jemand? Na, dann bin ich ja froh, dass ich heute mal darüber gepredigt habe. Weil es denn ja echt Zeit ist, dass wir da was entfachen von dem, was Gottes Geist uns schenken mag. Nächste Woche geht es um das Thema, auch um die Auslegung von Sprachengebet. Das wäre dann ein vierter Punkt. Heute ging es um die drei Punkte: Sprachengebet als Lob Gottes, Sprachengebet als Fürbitte, wenn mir keine Worte mehr einfallen, und Sprachengebet zur Überführung von anderen. Und wisst ihr, ich glaube, wer hat den größten Nutzen davon, wenn wir nicht in Sprachen beten? Wer hat den größten Nutzen davon? Der uns den Glauben rauben möchte. Niemand anderes. Natürlich, und das ist ja dieses Gelassene einerseits von Gott. Geschenke sind nichts, was uns jemand aufdrängt. Und andererseits ist es sicher auch irritierend. Aber Gott kommt damit klar, wenn er Geschenke bereithält und seine Kinder nehmen, holen sie sich nicht ab, weil es ihnen entweder A, peinlich ist oder sie hoffen, das war irgendwann mal früher und jetzt nicht mehr. Ich möchte einfach so die Gelegenheit geben, es geht auch gar nicht darum, mir irgendeine große Show abzuziehen. Ich werde keinem in den Bauch boxen, ich werde keine Jacken auf dich eindreschen oder sonst irgendwas. Rebecca, lass uns doch miteinander aufstehen. Jesus, dein Wort ist wahr, dein Wort ist klar und deine Geschenke sind von Nutzen. Du verschenkst nichts Nutzloses. Da bin ich ganz fest überzeugt davon. Jesus, ich bin an dem Punkt und ich weiß, es ist keine Sünde, nicht in Sprachen zu beten. Aber andererseits merke ich immer wieder, ich vernachlässige es, weil ich auch gar nicht dran denke. Jesus, ich bete echt wie Augustinus ausgesprochen, dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Jesus, ich bete um eine ganz neue Erfüllung, ganz neue Ausstattung. Ich bete ganz neu, dass dein Geist durch mich fließt, ja, und dass dein Geist durch uns fließt. In Jesu Namen, ich bete echt für meine Freunde, für meine Geschwister, für uns als Gemeinde, dass all die Ungemach, vielleicht auch all die theologischen Windungen, die uns und Erklärungsversuche, die unser Verstand manchmal ableistet, um etwas rauszureden oder wegzuargumentieren, dass wir es beiseite räumen können. Und dass wir in aller Schlichtheit, in aller Entspanntheit sagen, Jesus, wenn das ein Wirken deines Heiligen Geistes ist, dann schenk du es mir. Und so bete ich echt jetzt, Geist Gottes, lager dich. Ich glaube, dass der Teufel uns schwächen und entmutigen mag. Wie gut, dass du für uns betest und dass dein Geist in unaussprechlichem Seufzen für uns eintritt. Und Jesus, ich bete, dass die Fülle und die Erwartungshaltung und das Sprudeln deines Geistes über unsere Lippen fließt. Fließt, fließt und dadurch lebensspendende Aktionen raus entstehen, indem wir dich ehren, indem wir Fürbitte tun, indem Menschen vielleicht in ihrer eigenen Muttersprache überführt werden von ihrer Sünde oder ihrem Vorhaben, todbringenden Vorhaben. Wer weiß, wie viele Attentate vielleicht hätten verhindert werden können. Jesus, gebrauch du uns als Zeugnisse deiner Hoffnung, als Menschen, die dazu gerufen und berufen sind, Ermutiger zu sein. So wie das prophetische Wort uns zur Ermutigung dienen soll, so stärke du unseren eigenen Geist, indem wir in Sprachen beten, um andere stärken und ermutigen zu können. Und so danke dir, Jesus, jetzt, dass dein Geist fließt. Dein Geist fließt.